Was ist hier los?
Raoul wieder. Vielen Dank, Raoul.
Dankeschön.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl, sage ich mal auf Französisch. Heute im wunderschönen Studio, neue, ganz brandneu, hast du alles nochmal neu gekauft?
Nein.
Ah, nee, das ist.
Da hast du die Augen aufgemacht.
Ja, das stimmt. Ja. Ist immer so schön bei dir. Ja, mit Raoul. Hallo, Raoul.
Hallo. Er hat auch den weißen Leinenanzug angezogen.
Ja, schön. Passend zu der Farben, ja. zu den Wänden. Und Jim ist auch dabei. Hallo, Jim.
Hallo.
Ich war mal wieder unterwegs in Griechenland. Ich liebe Griechenland. Und dort habe ich sehr viel Musik gehört. Ich habe auch sehr viel griechische Kaffee getrunken, was ich sehr mag. Allerdings nur dort. Ich bringe das immer mit und wenn ich das ja mache, das schmeckt überhaupt nicht, aber auch ich habe die Zeit sehr genossen und ich dachte jetzt, weil ich immer an euch denke, ich habe euch auch sehr, sehr vermisst, wirklich. Ne? Also ich habe immer auch unsere Podcast dabei und höre immer auch und dann kommen die Tränen. Ja. Aber heute freue ich mich umso mehr, mit euch dabei zu sein.
Zu Recht.
Und genau, ich habe heute eine, in der Zeit, wo ich dort sehr viel Musik gehört habe, auch lokale Musik gehört habe, dachte ich, ich mache mal eine Sendung und die heißt Traditionelle Musik aus Portugal, Griechenland und Frankreich. Und jetzt kommt der Trick, wenn Musik deine Identität mitbestimmt.
So.
Na, das heißt, es geht um Länder, die mir sehr wichtig sind, die drei, die ich gerade genannt habe, Portugal, Griechenland und Frankreich. Allerdings, also natürlich auch, die haben unglaublich viele Musik, wie alle Länder, wie Jim das ständig versucht, uns zu überzeugen und mit großem Erfolg, zumindest bei mir, dass woanders auch sehr gute Musik gemacht wird.
Bei mir gelingt es auch sehr oft.
Das stimmt.
Ja.
Muss gerade noch lachen, aber ist alles ernst gemeint. Ne?
Ja, klar.
Und gut. Und dann heute spreche ich über Musik, die eine sehr wichtige Rolle spielt in diesen Ländern für also die aus einer bestimmten Zeit entstanden ist. Und heute geht es auch ein bisschen nochmal zurückzugehen. Aus unserer Zeit zurück in vielleicht Vorkriegszeit, also vor dem Zweiten Weltkrieg, sage ich mal, und nochmal zu überlegen, Zeit, wo es kein Handy gab, und Zeit, wo es keinen Fernseher gab, und Zeit, wo Musik eine ganz andere Kommunikationsrolle gespielt hat als heute. Also ich will nicht sagen, dass heute Musik nicht zur Kommunikationszwecke genutzt wird, aber es wird durch die Verfügbarkeit von Musik durch Handys wird mit Musik, glaube ich, anders kommuniziert. Und ich will heute traditionelle Musik spielen, die für diese Menschen über die Musik hinaus, also über die Melodie hinaus, ein sehr starkes Identitätsmerkmal ist und für diese Menschen irgendwie gemeinsam halten. Und der erste Beispiel aus Portugal. Es gibt in Portugal zwei Beispiele. Ich habe überlegt, welche ich nehme. Ich habe mich für Fado entschieden. Ich bin überhaupt kein Fado-Expert. Nicht, dass Raoul ist ja überrascht und sagt, nein, ich bin kein Fado-Expert, aber ich finde Fado sehr schön. Und das andere wären das nennt sich Cante Alentejo. Das ist so eine Musik, kennt ihr das, diese Musik aus dem Alentejo? Das ist so eine Musik aus Südportugal. Beide gehören mittlerweile zu dem UNESCO immateriellen Erbgut sozusagen.
Weltkulturerbe.
Genau. Mhm. Nicht, also weil die so eine Art Erbe sind. Also die Musik als irgendwas, was wir erben aus einer Zeit und was für diese Menschen dann eine ganz große Rolle spielt, aber auch darüber hinaus für uns als Europäer auch wichtig ist. Auch Musik, die tatsächlich aufgrund von der Geschichte von Portugal und Griechenland durch Diktatur, aber auch durch Nähe zu arabischen Ländern auch einen anderen Touch hat, als was wir sonst kennen in Frankreich oder in Deutschland. Und ja, was sagt ihr zu Fado? Kennt ihr ein bisschen Fado? Mögt ihr Fado?
Ja, es ist so melancholisch irgendwie.
Ne? Genau. Du, Raoul?
Ich versuchte gerade einen grob fahrlässigen Bogen zum französischen Chanson zu bilden, aber ich habe ja gelernt, das ist ja einfach nur die Übersetzung verliehen. Es ist kein eigenes Genre in Frankreich. Ne? Wir nehmen ja viel mit hier aus diesem Podcast.
Genau, genau.
Das hast du ja erklärt in deiner letzten Folge. Deswegen, ich muss das genauso sagen wie Jim, für mich Fado ist so eine Art Nationalmusik Portugals, sehr traurig, sehr getragen, ganz bestimmte Stil, wird auch mit bestimmten Instrumenten gespielt.
Portugiesische Gitarre?
Portugiesische Gitarre, okay. Sehr viel mehr weiß ich aber auch nicht.
Genau, das ist eine Musik, die, also Fado heißt Destiny, Schicksal heißt, also das ist die Übersetzung. Und dann von Fado, und wenn man darüber ein bisschen recherchiert, kommt immer wieder das Wort Saudade. Das ist ein portugiesisches Wort, was extrem schwierig ist zu übersetzen. Nicht, dass ich fließend Portugiesisch spricht, aber wenn man versucht zu verstehen, was diese Wort bedeutet, kommt was wie Melancholie, Schmerz, Wehmut, die Idee, dass man nach irgendwas und nach irgendjemand sucht, was nicht da ist und was vielleicht nicht alle anderen verstehen. Also das ist eine Musik und das ist ein bisschen die Charakteristika von der Musik, die wir heute hören, eine Zeit, wo man ganz viele Geschichten erzählt über Menschen und durch diese Geschichten, durch diese sehr, bei Fado sehr nahe Musik, sehr emotional, sehr schön gesungen, finde ich, kriegt das eine sehr, ja, also es berührt mich auf jeden Fall, die Musik, und die wird auch tatsächlich in Portugal, diese Musik, sehr, sehr viel und sehr oft live gespielt. Also wenn man in Lissabon, aber auch in anderen Städten ist, gibt es regelmäßig Fado-Konzerten, es gibt einen sehr großen Respekt in Portugal für diese Musikrichtung, und genau, das heißt, das gehört auch zum Alltag, zum Straßenleben, aber das ist eine populäre Musik, die da entstanden ist. Und wenn man in Portugal ist und wenn man Radio dreht und dann kommt diese Musik, dann wird man auch als Nicht-Portugiese letztendlich gebeamt und man ist woanders und man versteht ein bisschen mehr von diesem Land, auch wenn man die Sprache nicht versteht, wie man kommt da rein in diese Gefühl, was ich tatsächlich nicht mit Wörtern beschreiben kann, aber was ich durch die Musik doch vielleicht näherungsweise spüren kann. Und wir hören in einem Stück von einem, es gibt sehr, sehr alte Stücke. Es gibt auch Amalia Rodriguez gilt als die große Königin von Fado. Es gibt aber immer noch neue Künstlerinnen. Also Fado wird auch von Frauen, aber auch von Männern gesungen. Und ich habe hier ein Stück von Cristina Branco ausgesucht. Dieses Stück heißt, ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen, Senao Chovese, Fado Supplica. Und das ist aus einem Album aus dem Jahr 2011. Fado Tango, die Künstlerin Cristina Branco ist 1972 geboren, also noch für unsere Verhältnisse eine junge Frau, und also Anfang 50, sage ich mal, und ich finde, die hat diese starke Stimme, die zu Fado gehört, und ja, ich würde sagen, wir hören rein, ich habe jetzt zu viel gesprochen schon.
Se tanto, meu amor, se a noite não tivesse vindo assim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se eu pudesse saber o que não sei, se eu pudesse dizer o que não digo, se não sentisse falta do que dei.
Lass uns auf eine gefühlvolle Reise hier mitgenommen. Und Vor allen Dingen, also wir wieder bevorteilt durch unsere Kopfhörerchen hier bei der Aufnahme. Sehr, sehr toll aufgenommen, super schön die einzelnen Instrumente abgenommen. Ich habe gehört ein Kontrabass.
Ja.
Ich habe gehört zwei Gitarren und die Stimme. Und ja, man muss sich darauf einlassen. Dummerweise versteht man den Text nicht. Das ist natürlich dann immer schwierig, wenn man die Wehmut oder was immer da für ein Gefühl transportiert werden soll, dass man das nicht ganz sich erschließen kann. Aber also ich fand es sehr gut und ja, also ich keine Ahnung, ob es noch anders wirkt, wenn ich jetzt in Portugal bin und es da höre, am besten sogar live sehe. Aber es ist eine Melancholie drin, die man, also wir haben ja eben, und Raul hat auch ein bisschen was dazu gesagt, die spürt man auf jeden Fall.
Genau. Mhm. Raul, ja. Könntest du was damit anfangen?
Aber natürlich, ich bin doch multikulturell unterwegs. Nein, aber du hast eine Tür geöffnet zu einem Genre, was wir hier noch nicht hatten.
Glaube ich.
Ich habe Fado vorher schon mal gehört und es hat meine Erwartungen voll erfüllt, was ich so ungefähr mir vorstelle. Sehr wie ein warmer Sommerwind, spät am Tag, angenehm, aber auch traurig, melancholisch, aber irgendwie, es fühlt sich sehr lebendig an und ich frage mich, was das über ein Volk aussagt, das eine Musik entwickelt, die in erster Linie melancholisch ist, was das bedeutet, was das für eine Aussage dahinter steckt. Das müsste ich erstmal so in den Raum stehen lassen und das Zweite möchte ich eine sehr blöde Assoziation, aber ich darf hier doofe Sachen
natürlich
sagen. Ich musste tatsächlich am Anfang denken an Anton Karas, der dritte Mann. Das Zither-Solo hat mich daran erinnert.
Allerhand hier.
Ist das so absurd? Ja, aber du musstest wenigstens lachen. Du bist ganz entsetzt.
Nein, auch was? Nein.
Das ist wahrscheinlich die Querverbindung gar nicht passt, aber mich hat es halt
diese dran Musik erinnert. Kennt man aus, also diese Art von Musik ist ja vielfältig auch eingesetzt worden. Also man hat direkt Bilder, wenn man diese Musik hört. Also warum, also dieses Gefühl ist ja immer präsent in Portugal, finde ich. Also auch unabhängig von der Musik, so die Portugiesen sind ein bisschen so drauf. Und darf nicht vergessen, Portugal hatte da die längste Diktatur Europas, also von 1933 bis 1979. Also ein Volk, was ordentlich gelitten hat. Und oft speziell in der Arbeiterklasse, wobei Fado tatsächlich, die Besonderheit ist, streckt sich wirklich über alle soziale Schichten. Also wenn man sieht, wer das hört, sehr gemischte Leute. Das hat, wie gesagt, eine Musik, die unglaublich viel Respekt genießt in Portugal. Aber es gab ja in dieser harte Zeit von der Diktatur wirklich, je nachdem wo in Portugal, man muss immer zwischen Nord und Süd unterscheiden, aber im Süden vor allem, wirklich extrem Menschen, die extrem, also viel Bauer, die wirklich sehr, sehr arm waren. Mhm. Und die immer irgendwie vielleicht die Idee, es gibt auch diese, ich wollte auch diese Cante Alentejo vorstellen, das ist ein typische auch so eine Chormusik aus dem Land, aus dem Süd von Portugal, wo überwiegend Männer ursprünglich auf dem Land beim Arbeiten, also besitzlose Leute, die einfach nur für reiche Leute gearbeitet haben, diese Musik, also die haben einfach gesungen als Zusammensein, aber auch als Kommunikation. Und das ist auch ein ähnliches Gefühl. Da wird auch werden auch Geschichte erzählt und immer die Idee nach einem besseren Leben oder das.
Also wenn man so lange in der Diktatur gelebt hat, dann kann ich das Motiv natürlich verstehen.
Ja, wobei die Musik schon, die hat
also schon
speziell,
vorher.
Ne, die Fado ja, und speziell ja. Noch diese andere Musik haben. Also es ist sehr schwer, den Ursprung zurückzuziehen, aber es ist mittlerweile klar, dass diese Musik wirklich sehr, sehr
verwurzelt.
Genau, ist. Ja.
Nelkenrevolution.
Das ist die 1979, das ist das die Ende. Diktatur. Genau. Und da ist auch tatsächlich für diese Cante Alentejo, da ist ein sehr berühmtes Protestlied in dem Stil auch gesungen worden.
Eine Frage noch. Du, also jetzt werden wir richtig Jetzt steigen wir ein. Gibt es eine, da das Nachbarländer sind, die Frage für mich offensichtlich, gibt es eine Entsprechung im Spanischen?
Nicht, dass ich wüsste. Also, ne, also das ist schon sehr portugiesisch. Es hat auch mit der Sprache zu tun. Also ja. Ich glaube, dass diese Saudade, das ist nicht nur Nostalgie, Melancholie, Wehmut, das hat noch eine andere Dimension in der Sprache.
Genau. Hat sich das nach Brasilien übertragen, die Musik?
Das weiß ich nicht, okay. Also Angola auch nicht, also Angola war ja lange...
Aber Soldat ist ein ganz bekannter Begriff in der populären brasilianischen Musik.
Ja,
also diese Musik, Brasileiro Popular oder weiß ich, wie das heißt. Und also was mich da jetzt dran erinnert, also die Künstlerin, die mit dieser Musik hier in Deutschland eigentlich am bekanntesten geworden ist, ist Cesaria Evoria oder Evoria, die von den Kapverden kommt und aber da auch, also ich lese jetzt hier mal gerade, der Ton ihrer Lieder ist lyrisch, Lebenslust, Wehmut und süße Melancholie, verlorene Liebe, Schmerz und Hoffnung, zusammengefasst in Saudade, wie das da heißt. Und die ist ja leider 2011 gestorben, aber die hatte, also sie galt auf den Kapverden als Königin des Morna. Im Prinzip ist das eine Spielart des Fado dann. Ne? Und die gleiche Richtung, und die hatte hier, frag mich nicht, in den 90er Jahren war das, habt ihr denn mal einen Hit irgendwie? Und das hat diese Musik hier überhaupt mal ins Bewusstsein gerückt. Außer du bist nach Portugal in den Urlaub gefahren und hast dir das da reingezogen. Ne? Weil ich meine, ich gehe mal von aus, dass da alle naselangen Live-Konzerte mit der Musik gespielt werden.
Also vor allem in Großstädten, ne? Wenn du in Lissabon bist, kannst du jede Woche, wenn du da mit den Menschen bist, gut, arbeiten in einem speziellen Kosmos, sage ich mal, das ist ja nicht unbedingt repräsentativ für die Bevölkerung, aber die sind immer mindestens einmal die Woche auf ein Fado-Konzert.
Genau. Also die. Und wir haben hier auch schon mal gehört, also das ist, schließt jetzt nicht 100% hier an den Fado an, aber an Portugal und portugiesische Folkmusik bis hin zum Fado, die inzwischen auch in elektronischer Form umgesetzt werden in so gebrochene Beats mit ganz, ganz spannenden Sachen. Das Label der Wahl wäre da Principe oder Principe geschrieben mit C. Da haben wir mal ein Stück gehört in der Elektronik-Sendung, die ich gespielt habe. Also da gibt es ganz, ganz viel ohnehin in Portugal von auch ganz spannende Avantgarde-Musik. Und also wie gesagt, da ist auch alles am Start, aber hier kriegt man nicht so furchtbar viel davon mit, wie man ja noch nicht mal von spanischer Musik hier viel mitkriegt, obwohl das ja auch relativ viel ist, was es da gibt. Auch von Garagen-Punk bis hin zu Flamenco dann halt. Ne? Aber hier, das ist spannend, weil das nur the tip of the iceberg ist von ganz vielem, auch in Richtung Folk, was man da entdecken kann. Na klar, also das ist so eine Brücke in die Gefühlswelt dann.
Ja, genau. Und eine Musik, wie gesagt, wie die Leute hören doch diese Musik nicht nur, weil es schön ist, sondern diese Musik hat eine andere Bedeutung für diese Menschen, auch an Identität, an Gemeinsamkeit. Das fand ich sehr spannend tatsächlich. Und wie gesagt, auch diese Musik wird auch generationsübergreifend gefühlt. Ich kann es nicht belegen. Mein Eindruck war, das wird respektiert und geschätzt. Genau, wir gehen jetzt zu Griechenland. Und wie gesagt, ich bin schon öfter da und ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ich könnte da auch ohne Probleme hinziehen. Und die Städte sind schon auch anstrengend. Das ist, ne, das ist sehr viel, schon sehr armes Land, muss man sagen, in der ärmsten Ländern in Europa. Und aber das gibt diese Städte eine ganz besondere Stimmung, das Bild, was man bekommt in den Städten zwischen Ruinen und moderne Bauten, zwischen Katzen, die da überall und herrenlose Hunde, die da überall unterwegs sind und trotzdem Menschen, die unfassbar gut drauf sind und einfaches Leben, was ich sehr gerne mag. Ich mag diese griechische Café und diese Stimmung von Taverna und Souvlaki und so, das ist schon meins und da läuft die ganze Zeit Musik. Egal wo du bist. Und da läuft tatsächlich überwiegend auch in Athen oder in Thessaloniki schon sehr viel auch griechische Musik und sehr viel Bouzouki-Musik. Und da habe ich tatsächlich in der Zeit mich dafür mehr interessiert, weil man kann dort auch, es gibt da natürlich sehr schöne Plattenläden und man kann aber auch Es gibt auch Clubs, Buzuki-Clubs, wo man auch hingehen kann, wo Buzuki-Musik gespielt wird. Auch spannend, weil das ist eine, so ein bisschen Graubereich, ein bisschen Kriminalität ist da schon unterwegs und ein bisschen Prostitution. Das ist immer auch spannend, aber trotzdem vermischen sich da auch soziale Schichten in diese Musik und da gibt's, da musste ich also nicht lange suchen. Ich bin auch kein Buzuki-Musik-Experte, aber um ein besonderer Vertreter der Buzuki-Musik zu entdecken, also der ist mittlerweile schon sehr bekannt, das ist der Vasilis Tsitsanis, und der ein spezielles Stil macht. Ich muss noch mal gucken, er mischt ottomanische, also na, Griechenland, Türkei ist ja Geschichte, sag ich mal, bedingt eine gewisse Nähe da, und dieses Stil heißt Rembetiko, R-E-M-B-T-I-K-O.
Gibt's auch ein tolles Plattenlabel aus, ich glaube, Belgien zu, die unglaublich gute Sachen veröffentlichen.
Und ich musste diese Musik für mich entdecken, die unfassbare inspirationsreich ist, kreativ ist, also musikalisch wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig trotzdem diese griechische, wird, es gibt auch, ne, es gibt reine instrumentelle Stücke, es gibt aber auch, Raoul zuliebe stehe ich heute ein Stück vor, wo es auch gesungen wird. Und genau, und diese Vasilis Tsitsanis, wie gesagt, Griechenland, auch Diktaturen, halt nicht so lang und immer auch abwechselnd.
Immer mal wieder. Ne?
Und trotzdem war diese Musik sehr lange auch verboten. Ne? Das heißt, das sind Menschen, die als Musiker nicht nur Musik gemacht haben, die hatten auch oft eine gewisse politische Bedeutung, politische Rolle oder auch Solidarität, oder auch die haben bestimmte Gefühle, Gedanken, Ängste, Begriffe mit der Musik angesprochen und Leute auch Halt gegeben. Und wir hören in einem Stück, das ist ein Sampler, ich weiß nicht, ob der französisch ist, oder der heißt Hommage to Vasilis Tsitsanis, Greece. Und der ist sehr gut. Das ist eine Zusammenstellung von einem Künstler, der unfassbar viel produziert und gemacht hat, komponiert und gemacht hat. Und wir hören in dem Stück Semazepsa Sesimasa. Also es gibt keine wörtliche Übersetzung für diese Titel, aber das geht eigentlich darum, jemand wieder auf Vordermann zu bringen, jemand, der gerade aus der Spur war, und er sagt, ich habe dich wieder auf die Spur gebracht, und auch hier wird eine Geschichte von jemandem erzählt, und mit dieser, durch diese Geschichte nicht werden bestimmte, durch die Inszenierung einer Situation wird durch diese Musik, die immer wiederholt wird, werden die Leute auch wieder aufgenommen, die auch mit diesem Gefühl gehen können. Es kann auch reine Gefühl aus der Bevölkerung oder auch das Gefühl, dass man in der Diktaturzeit nicht wirklich frei ist. Sowas wird dann kombiniert mit einem unfassbar gute Buzuki Musik.
Buzuki, ist das der Name des Instruments?
Genau.
Das ist ein Saiteninstrument. Ne?
Genau.
Das ist mit sehr langen, dünnen Hals.
Genau. Die heißen auch Langhalslaute, diese Instrumente.
Auf Deutsch. Auf,
genau.
Auf korrektem Deutsch heißt es Langhalslaute.
Genau.
Okay.
Und kriegen dadurch auch, ne, die haben auch diese, in Griechenland, Portugal haben diese Nähe dann zu Nordafrika, und dann haben die auch auch andere Melodien, andere Akkorde, die diese Musik auch einen besonderen Touch geben. Aber hier hören wir einen echten Virtuos, der wirklich auch...
Ähnlich wie Ukulele, vier Saiten nehme ich mal an dann, ne?
Vier Doppelseiten.
Das vier ist Doppelseiten.
Ein bisschen wie bei der... Eigentlich ist es eher wie eine, wie heißt das, Mandoline. Also eine Mandoline, aber auch tiefer gestimmt. Also tiefer gestimmt. Wollt ihr reinhören?
Ja!
Yes!
Ist sie soweit? Musik.
αγαπητέ σου καγιά μέσα. Και πάω να κάνουμε χωριό.
Hier als erster aufdrängen darf, als Mensch, der da was zu kommentiert. Kommt dann in den Sinn, dass die Nähe der byzantinischen Länder, die ja immer sich so unterschiedlich geben, im musikalischen Bereich auf jeden Fall Nähen haben. Und also das ist spannend, aber hier auch eine klassische Musik, die du, die musste in der Taverne, da muss einer auf der Bühne stehen, muss das entsprechend abliefern.
Und die mit, die Leute singen.
Genau, das und dann klatschen die Leute und gehen dann mit, je nachdem. Das hast du dann in Irland auf andere Weise klar. Dann natürlich genauso. Aber das heißt, wir wissen jetzt natürlich leider nicht, worüber er gesungen hat. Ja. Vielleicht hat er die EU verdammt.
Nein,
aber
nein, das war die Geschichte von diesem Mann. Diesem Mensch, was,
so,
er bringt diesen Mensch wieder auf Vordermann.
Ja, alles klar.
Ein, okay. Und wir können nicht den ganzen Stück hören. Ich versuchte ein bisschen diese Intro. Es gibt auch von ihm gibt es reine instrumentelle Stück, die wirklich fast psychedelik werden, weil die so abgefahren laufen, die wirklich, wirklich, wo er sich komplett austobt.
Ja, das, ich wollte gerade sagen, die werden dann ja auch gerne mal schnell mit ihrem Instrument und dann geht das richtig ab.
Genau, und spielen, das Instrument wird überwiegend mit Plektrum gespielt, aber das Wort kommt mir nochmal französisch jetzt zu, die Kneifen, die Saiten teilweise, ne, man hat sich ja kurz gehört, also die spielen auch mit.
Also zupfen.
Genau, beim Zupfen spielen die auch mit der, es gibt unglaublich viele Muting und viele verschiedene Art, die Saiten zu zupfen. Und ich liebe diese Gesang, was sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist, liebe ich einfach. Und wenn man, ich habe sehr gute Freunde dort, wenn man mit dem in einem Auto sitzt, dann läuft diese Musik und man sitzt da in einem, in den Bergen irgendwo und da singen alle drei mit. Man ist da im Auto und die singen, das ist eine Stimmung, die ist unbeschreibbar.
Und auch eine gewisse Zeitlosigkeit in der Musik natürlich, ne?
Und kein Charme. Die singen einfach diese Musik für die. Es ist schön einfach.
Mhm. Also kein Charme, aber viel Charme.
Ja, genau. Ja, so genau. Sehr, genau.
Ja, ich habe, der Jim hat das eben so fantastisch formuliert. Also man hört die Nähe zum Orient, ne? Ganz klar, man muss am Anfang auch überlegen, sind wir schon im Nahen Osten oder sind wir noch in Griechenland oder das und dann mit, wenn der Gesang einsetzt, wird das so richtig klar, aber sehr ähnlich für uns ungeübte Ohren, sag ich mal. Und mir selber, ich war als Jugendlicher urlaubsmäßig sehr oft in Griechenland und habe da auch diese Musik gehört. Und die ist mir näher als der Fado. Ich sehe auch Griechenland vor mir. Ich liebe Griechenland auch. Und also die Musik spricht mich sehr an. Im Unterschied. Ich bin mal gespannt, was aus Frankreich
kommt. Ja, das kommt jetzt.
Sehr
also, tatsächlich. Also, wir gehen jetzt nach Frankreich und ich muss ein bisschen einleiten, was ich gleich für eine Musik aus Frankreich spiele. Das ist das nennt sich Musette oder Bal Musette. Das ist eine Musik, die in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts kam, also die wurde damals mit der Musette, die Musette ist sowas wie ein Dudelsack, war die gespielt.
Ist das eher südfranzösisch dann?
Das ist in Paris auf jeden Fall.
Oh,
also
okay.
Und diese Musik war, also die hatte spezielle Bezug zu Wasser. Also Leute, die in der Seine, aber auch, ne, die Seine ist ja verbunden in ganz Frankreich über andere Flüsse oder Kanäle. Und die Familie meines Vaters kommt ja aus dem Boot. Die Familie meines Vaters, die haben komplett auf dem Boot gelebt und sind immer zwischen Paris und Antwerpen mit dem Boot gefahren. Und mein Vater ist der jüngste von 17 Kindern, die alle auf dem Boot geboren sind. Und da gab's, das heißt, das ist eine Musik, die Musik, die ich gleich vorstelle, ist eine Musik, die sehr präsent ist, sehr präsent war in meinem Leben, weil mein Vater seine Geschwister und meine Oma diese Musik immer gehört haben. Und das ist und also das Spannende an dieser Musik, wenn man die hört, und die ist diese Valmusette oder die Musette hat sich später durch die Italiener, die nach Frankreich kamen, als Gastarbeiter, die bringen Akkordeon mit, und diese Dudelsack war auf einmal komplett weg. Das Akkordeon hat den Platz genommen. Und es entsteht dadurch, durch polnische Arbeiter, Polka, durch Italiener, durch Spanische, wird diese Musik sehr vielfältig in der Art und Weise, wie, also in dem Genre. Allerdings ist es immer eine Tanzmusik gewesen, und dann ist man, als ich nach Deutschland kam, war das Wort Ball, wie Abiball oder ein Ball, was in Deutschland eher so ein bisschen schick konnotiert ist, ist aus meiner Zeit, aus meiner Familie immer sehr populär. Also das heißt, wir leben immer noch in der Nähe vom Kanal, und da gab's heutzutage gar nicht mehr, aber als ich klein war, einmal im Monat gab es einen Ball irgendwo. Das wurde relativ günstig zusammengebaut. Da waren Bands, die da gespielt haben, überwiegend diese Musik. Da wurde getanzt, auch getrunken. Und diese Musik ist auch so eine Musik, die viel erzählt. Das ist Arbeiterklasse-Musik, die erzählt sehr viel. Und ist aber auch sehr 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 konzentriert auf Paris eigentlich, also bis wann, also ich glaube, die besondere Zeit war nach dem Zweiten Weltkrieg bis in den 60er 70er Jahren, und heute, also bis auf meine Eltern, glaube ich nicht, dass noch viele Leute diese Musik hören, aber die hat auch was, und die gehört auch zum populäre französische Musik. Und die auch, es gibt viele Stücke, die nicht so spannend sind, aber es gibt ein Stück, was sie gleich spielt, das heißt La Java. La Java ist auch eine besondere Tanzart aus den 20er, so 19, muss man aufpassen, aus dem, sagen wir, Bereich 920. Genau, La Java heißt auch La Fête, auf Französisch, die, wenn man Party macht. Und man muss sich vorstellen, es gab auch, wenn man in Paris war, gab's, oder nicht nur in Paris, entlang so der Kanäle und Flüsse, gab's so Bars, die diese Musik gespielt haben, immer live, die heißen Guinguette. Und da wurde getrunken, diese Musik gehört und ausgetauscht über die Musik. Ich spiele dieses Stück rein, das ist von Georgette Plana, relativ bekannte Musette-Sängerin, relativ lange gelebt hat, ist 1917 geboren, 2013 gestorben, und an dem Akkordeon, hier ist ein kleines Orchester, ist Aimable. Aimable ist ein Bühnenname, heißt angenehm, ne? Und der spielt da überwiegend Akkordeon. Wir hören rein, und da könnt ihr gleich was dazu sagen.
Le Foxtrot et même le Boogie, toutes les rumbas, les sambas et tout ce qui s'ensuit. C'est la Java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Je suis ta nénette, ta petite gigolette, tu es mon julot. Tout contre moi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai ce que tu voudras. Quand tu me prends, au fond de moi je sens que je t'ai dans la peau. J'aime ta casquette, ton air malhonnête et ton bout de mégot. Saint-Germain, les gens du gratin, ils ont pas de principe. Dès que les furotins ont quelque chose de bien, il faut qu'ils leur chipent. À présent les mondains et ces maisons vins de copier nos types. Et les foules de luxe dans les salons, chantant ce pamant à leur micheton. Qu'est-ce qui dégote le foxtrot?
Hast uns aber eine andere Zeit reinkatapultiert hier und in eine fast vergangene Zeit. Es klingt sehr burlesque, es klingt sehr bühnenmäßig. Also es klingt so, als wenn das auch in einem Stück irgendwie gesungen werden könnte. Also ob das jetzt ein Stück für die kleinen Leute sein muss oder für alle, keine Ahnung. Aber hat für mich was Theatermäßiges.
Es ist auch eine Inszenierung in dieser Musik. Die Geschichte, die erzählt, wird auch gelebt. Also das ist die Idee auch sprachlich. Sehr, sehr viel Umgangssprache. Das ist für Nicht-Franzosen extrem schwierig zu verstehen, worum es geht, weil das ist Pariser Slang aus der Zeit. Ne? So und aber das ist die Idee ist eine Musik, die gedacht ist und das ist finde ich super spannend. In dem Moment, wo man lebt, also die Geschichte, die erzählt wird, wird auch weitergeführt durch das Singen. Also die Leute, die sehr performativ in dem, das, was du meintest, es ist keine, man kann diese Musik auch hören auf Platte oder so, aber die Leute, und es wird immer getanzt dazu. Ne? Das ist,
ohne Alkohol natürlich.
Ja, klar, sicher. Und ja, die Stimme erinnert an Edith Piaf. Also Edith Piaf kommt aber aus einer späteren Zeit oder andere, nein, nicht unbedingt später, aber ist eine andere Musik. Das ist nicht mehr.
Ne? Welchem Jahr war das denn hier?
Das hier ist kommt also diese Stücke. Das hier ist ein Sampler von 2006, aber die Musik ist natürlich viel viel älter. Das sind richtig alte Aufnahmen, sicherlich die auch in Guinguette, also in so Clubs aufgenommen wurden.
Irgendwie wie 50er oder so.
Ja, ja. Das ist sehr schwer genau zu sagen. Also wie gesagt, die meisten Stücke aufgrund auch von der Aufnahmetechnik, die auf einmal verfügbar waren, sind aus dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, das ist für mich eine besondere Musik, weil die verbinde ich sehr stark mit meinem Vater und mit der Kultur meines Vaters. Das sind Leute, die ein bisschen wie die Forain. Die Forain sind die Leute, die mit Kirmes unterwegs sind.
So, ich hätte Kirmes noch sonst gesagt.
Genau. Ja, genau. Das ist ein bisschen dieses Leben. Du triffst dich, das heißt, du bist immer mit deinem Boot unterwegs, machst irgendwo, legst du an. Das Boot gehört ja meistens nicht, sondern du bist im Auftrag von jemandem mit einem Boot unterwegs. Und dann triffst du wieder Menschen, die du kennst, weil das sind immer die gleichen Leute, die auf diese Flüsse, Kanäle unterwegs sind. Und da gehst du in die Guinguette und da wird getrunken und was auch immer da passiert.
Bei der Größe der Familie habt ihr dann ja jetzt wahrscheinlich in jedem Ort jemanden gekannt.
Ja, ja, das ist super spannend, weil die alle haben irgendwann das Boot gehabt oder die sind nicht mehr gefahren oder die haben das Boot verkauft und die alle leben am Kanal oder an einem Fluss. Also die können diese Nähe zum Wasser ist lebenswichtig für diese Menschen.
Ich kann mich an die Anekdote erinnern, die du mal erzählt hast, dass dann deine Mutter sagte, übrigens, morgen kommen Verwandte von euch.
Ja, ja, genau.
Ich habe noch nie was von denen gehört. Leben da zwei Wochen super nett, verschwinden dann und ihr habt sie nie wieder gesehen.
Das ist genau der Punkt. Das ist ein bisschen diese Wanderleben. Das heißt, meine Mutter hat nicht gesagt, die kommen morgen, sondern es hat an der Tür geklingelt und ich war damals 15 oder 16, aber das passierte, das war sehr extrem in dem Fall, aber sowas passierte öfter. Also unangekündigter Besuch war gängig, sag ich mal. Ja. Zum großen Leid meiner Mutter, die eben auch das Essen kochen musste und alles machen musste. Und dann klingelt es an der Tür und ich mache die Tür auf und da standen meine ganze Familie, bis auf meinen Vater, tragen Bart. Mein Nachname ist auch eine Übersetzung davon. Und naja, auf jeden Fall steht ein bärtiger Mann, was nicht überraschend ist, wenn man an die Familienmitglieder denkt. Aber er sagt, ja, ich bin der Petit Louis, also der kleine Louis. Ich sage, okay. Ja, ist dein Vater da? Und dann mein Vater geht, von ihm noch nie was gehört. Und dann geht mein Vater zur Tür und fällt fast von Freude, ihn wieder zu treffen. Und er bleibt einfach mit seiner Frau und seinen Kindern zwei Wochen bei uns und sie dann nach zwei Wochen weg.
Also ich hätte da eine Idee. Wir haben jetzt auch noch zwei Wochen nichts vor. Wir fallen bei euch ein.
So war das. Und dann ist er weg und du hörst nie wieder was von ihm. War das ein Scherz? Habt ihr euch wirklich kennengelernt? Aber die erzählen sich auch unglaublich viele Geschichten von der Zeit. Und ja, und irgendwann kommt jemand, aber meistens noch für Nachmittag für einen Kaffee oder für zwei Tage. Ne? Das war jetzt schon extrem wie diese zwei Wochen. Aber das war das, oder so leben diese Menschen. Und tatsächlich viele von denen, mein Vater ist einer der wenigen, der lesen und schreiben gelernt hat. Viele von denen haben in der Zeit, sind wirklich kaum zur Schule gegangen und können. Viele sind auch schon gestorben. Mein Vater ist der Jüngste. Aber die konnten nicht lesen, schreiben. Und trotzdem könnte man damals in der Zeit trotzdem Führerschein machen. 50er, 60er Jahren war das kein Problem. Aber die hatten natürlich ein Problem mit der Navigation. Also wenn die unterwegs waren, das heißt, die kannten die Flüssen und Kanäle auswendig und sind immer an denen gefahren. Also die sind immer am Wasser entlang, weil die wussten genau, okay, da, jetzt bin ich dort und dann kann ich dann hinfahren und auch ein ganz, ganz spezielles Leben, muss man sagen. Genau. Wir enden diese Sendung mit einem Stück, also weil es gab einen Bruch, das war eine Musik, die bis Mitte der 60er sehr, sehr präsent war, auch in großen Städten wie Paris, also auch nicht nur populär, so also sehr populäre Musik, aber auch eine Musik, die es gab einen Übergang zu dann auch zu der Musik von Edith Piaf und so, aber irgendwann kam der Jazz. Und es gibt einen französischen Künstler, den ich immer vorstellen wollte, der heißt Claude Nougaro, auch ein Jazz-Musiker und Sänger, der ein sehr schönes Lied, der ist 2004 gestorben, hat ein sehr schönes Lied komponiert, das heißt Le Jazz et la Java, also der Jazz und die Java, und das ist ein Jazzstück, was wir gleich hören, ein fantastisches Jazzstück, eigentlich an seiner berühmtesten Hits.
Also Java, meinst du die Insel oder?
Nee, Java, das französische Wort Java
heißt,
es ist ein Tanzstück aus der Musette, aber auch ein anderes Wort für Party damals, wenn ich in Frankreich zu Jugendlichen sage, ihr macht vous faites la Java, also die würden das gar nicht verstehen. Das ist altes Französisch. Aber dieses Stück von Claude Nougaro ist aus 62, also wirklich die markiert ein bisschen die Zeit, wo andere, vor allem anglosächsische, also amerikanische Musik nach Frankreich kam und wurde auch in Paris vor allem dann auf einmal sehr, sehr beliebt und berühmt. Und der beschildert in einem Jazzstück ein bisschen sein Struggle mit dem Ende von der Java. Und das heißt, das Lied ist immer so ein bisschen so wie er schwankt zwischen Java und Jazz. Seid ihr bereit für dieses Stück?
Yes.
Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béar en solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la pastille.
Das war ein Sprung jetzt, oder?
Ja,
bewusst. Das war ein Sprung. Also, das ein ganz eigenartiger Reiz, der von dem Stück ausgeht. Wir sind im Jazz gelandet, aber durch den Gesang dazu kriegt ihr das nochmal einen ganz anderen Charakter. Ich habe so ein Stück vorher noch nie gehört, so in dieser Form. Rhythmisch auch sehr interessant, was er gemacht hat. Ich habe das Problem, die Verbindung zu der Musik davor, ich finde die Brücke dazu nicht. Aber wenn das eine Weiterentwicklung sein sollte vom letzten Stück, dann ist das ja ein Riesensprung. Das heißt, mit den 60er Jahren fängt die Neuzeit spätestens da an. Und auch die Musette heißt ja, diese Musik. Ist nicht auch das Akkordeon, habe ich nicht.
Nee, genau, gehört, das ist genau. Ne? Es gibt, also ich habe lange überlegt, dieses Stück wurde mehrfach gecovert. Es gibt ganz viele Versionen von diesem Lied.
Ist das sehr bekannt, ja?
Ja, sehr bekannt ist eigentlich die Version von Yves Montand, wo es beginnt tatsächlich mit einem Musette-Stück, also mit Akkordeon und wechselt zum Jazz. Und das ist auch schön, aber ich wollte hier die Gelegenheit nutzen, das ist der dieses Stück letztendlich komponiert hat, Claude Nougaro, N-O-U-G-A-R-O. Und der ist ein fantastischer Künstler, also rhythmisch, sind Jazzmusiker. Und er zeigt hier, was für ein Bruch, dass diese man muss sich vorstellen, viele Menschen auf dem Land sind gar nicht mitgekommen mit diesen Jazzbewegungen, aber in ja. Paris, in so einer Stadt, die so in der Zeit unglaublich künstlerisch aktiv war, ist der Sprung zum Jazz super schnell passiert. Und wenn Paris die Musette nicht mehr zieht, dann hat ein Musikstil eigentlich kaum Chance, noch weiterzukommen. Und aber er sagt, es ist ein sehr schöner Text, dieser Struggle. Er sagt, wenn er den Akkordeonist lobt für seine Musik, dann ist der Bassist, der ihn beschimpft und ihn als Rassisten nennt. Na, das ist diese, und das ist eine, als Jazzspieler trotzdem erklärt er auch seine Liebe für die Musette tatsächlich, aber er sagt, ja, wenn dieses Lied heißt, quand le jazz est là, la java s'en va, wenn der Jazz da ist, muss die Java gehen. Und das ist ein bisschen die Idee von diesem Lied, ja.
Also ich lerne hier heute viel. Java habe ich immer mit der Insel in Indonesien verbunden. Und auch es gibt auch Lieder von
Gainsbourg,
wo Java eine Rolle spielt, Javanese und so. Und da war mir überhaupt gar nicht klar, dass das in die Richtung geht.
Das ist genau.
Und ich persönlich habe vom Gesang her schon diese Verbindung noch gemerkt. Nur, dass sie eben jetzt hier ein eigenwilliges Jazzkostüm da rumgekleidet haben. Mit sehr guten Musikern übrigens und auch toll aufgenommen. Und garantiert hat er da auch seinen Erfolg live gehabt mit. Also,
ja.
Also,
ja. Und er sagt immer am Ende, es gibt, also er beschreibt, das ist zeitlich super spannend, weil es ist wirklich die Zeit, wo er schreibt ein Lied genau über diese Spannung. Und wenn man verstanden hat, dass die Musette schon eine gewisse Autorität hatte, die und die ganz schnell auf einmal die verschwindet. Und er sagt immer, entre le jazz et la java, il y a du gaz. Entre le jazz et la java. Das heißt, übersetzt, dicke Luft. Aber wenn wir das auf Französisch sagen, il y a du gaz, heißt, es wird gleich explodieren. Und dann kommt diese Orgel dazwischen, um diese Spannung zu zeigen. Sehr gut, also unglaublich gut gemacht. Unfassbar bekanntes Stück in Frankreich übrigens. Genau, das wäre es eigentlich für unsere heutige Sendung. Oh, Raoul will dir noch was sagen.
Ich habe eine Frage, die mich die ganze Zeit, Jim, beschäftigt. Wenn man das Ganze ergänzen würde um ein weiteres Land, nämlich Deutschland, was würden wir denn da spielen?
Ach, es gibt da wunderbare Dinge. Ich habe ja im Prinzip im Kasten eine Sendung zu Schlagermusik, die mit dem, was man heutzutage hört, gar nichts zu tun hat.
Ja.
Das kann ich mal anbieten. Wobei man dann eben überlegt, ab welchem Jahrzehnt fängt man denn an? 20er, da gibt's auch tolle Sachen, oder eben 50er, 60er, 70er oder was weiß ich. Also ist egal. Also da gibt's schon tolle Sachen. Aber das, was du fragst, hier direkt, das ist eine gute Frage. Müsste man mal in sich gehen. Keine Ahnung. Nicht direkt ein, weil wir jetzt, wir waren, glaube ich, nicht unbedingt immer dabei, so Ultra-Herzschmerz-Themen da zu adressieren irgendwie. Das vielleicht nicht. Aber das ist ja hier übrigens auch nicht der Fall gewesen, jetzt in Frankreich. Das ist ja irgendwie so aus dem täglichen Leben und für die entsprechenden Leute. Es wäre jetzt ja schon wieder spannend, die ganzen Coverversionen sich ranzuziehen. Und wenn das so populär ist in Frankreich, dann kann man die Entwicklung damit dann auch nochmal nachzeichnen, wo es dann bis zu moderne Varianten gibt. Aber das ist eine gute Frage, Raoul, aber mir fällt da jetzt nichts Schlaues zu ein, leider. Also, nee.
Vielleicht beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören.
Wir danken dir.
Bis zum nächsten Mal für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.